Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Gut, damit möchte ich reinstarten in die Predigt von heute. Die Vorgeschichte, es gibt eine Vorgeschichte zu dieser Predigt, und zwar vor ein paar Wochen meldet sich der Thomas, der gerade da uns den Lobpreis angeleitet hat, und schreibt mir: Tobi, könnte man nicht einmal Serie machen unter dem Motto Tun, was der Teufel hasst? Ja, kann man gleich mal die erste Folie reinhauen. Und ich habe mir gedacht, klingt interessant. Ich weiß zwar nicht genau, was wir dann behandeln, aber vielleicht, ja, so, oder interessant. Und kurz darauf bin ich schon mal auf eine Sache gestoßen und mir gedacht habe, das ist ja interessant, also in der Bibel gelesen, das könnte etwas sein, was da gut dazu passt, und das möchte ich gleich mal mit euch heute Morgen auch gemeinsam ansehen. Davor möchte ich aber vielleicht noch einen Gedanken ansprechen, den einige von euch haben, vielleicht auch du online, wenn du zuschaust oder so und denkst da, Teufel, ja, an Gott glauben wir, okay, aber Teufel, das ist doch ein bisschen so nicht mehr ganz zeitgemäß, oder? Gibt's doch gar nicht, oder wie auch immer. Und man könnte jetzt da ganz lang drüber philosophieren: gibt's den Teufel, gibt's das Böse und so weiter. Aber ich möchte ohne großes Philosophieren gleich zum Punkt kommen, warum ich und ich glaube viele von uns in unserer Kirche an die Existenz des Teufels glauben. Und zwar ich kann mal nur für mich sprechen, ich glaube an die Existenz des Teufels, weil ich an Jesus glaube. Und Jesus hat nämlich an den Teufel geglaubt. Er hat von seinem Wirken gesprochen und er war sogar seinem Wirken ausgesetzt wie wir, weil Jesus wurde Mensch, er war auf der Erde, war dem Einfluss des Teufels ausgesetzt, aber er hat sich nicht von Bösen und nicht von dem Bösen überwinden lassen. Und das ist letztendlich auch unser Ziel, dass wir uns nicht überwinden lassen vom Bösen, sondern dass wir das Böse überwinden mit dem Guten. Amen. Und drum ist es so quasi unsere Positionierung. Und ich glaube, wenn man die Welt auch anschaut, dann sieht man, es gibt auf jeden Fall Böses, ja, ob man es dann personifiziert oder nicht. Aber vielleicht hilft dir das als Gedanke, warum glauben Christen an den Teufel? Vielleicht ganz kurz auch ein bisschen Beschreibung in der Bibel, wie wird da der Teufel vorgestellt? Er wird vorgestellt als ein Geschöpf Gottes. Und das ist ganz wichtig, weil wenn jemand oder etwas ein Geschöpf Gottes ist, dann ist es nicht auf der gleichen Stufe mit Gott. Ganz wichtig, also der Teufel ist ein mächtiges Geschöpf Gottes, aber nicht auf einer Stufe mit ihm, und ist eigentlich ein Diener Gottes gewesen, hat sich aber gegen Gott aufbegehrt, hat sich gegen Gott gestellt und rebelliert gegen Gott. Und das Ziel des Teufels, er wird auch Satan genannt. Satan bedeutet Ankläger. Satan ist immer einer, der die Vorwürfe macht. Ja. Der Teufel, der hat das Ziel, möglichst viel Zerstörung zu bringen. Er liebt es zu zerstören. Hauptsache, am Schluss ist alles kaputt. Du, deine Mitmenschen, deine Beziehung zu Gott, Hauptsache, alles wird möglichst kurz und klein geschlagen. Also das ist so immer sein Ziel, und das erreicht er in erster Linie, indem er Menschen von Gott entfremdet, indem er dazu verleitet, dass man irgendwen oder irgendwas anbetet, Hauptsache nicht Gott. Weil wenn man in Kontakt mit Gott kommt, dann kommt man in Kontakt mit dem Ursprung des Lebens. Dann kommst du in Kontakt mit dem, der dich geschaffen hat. Dann kommst du in deine Berufung letztendlich wieder hinein. Deine Berufung ist, eine Beziehung zu haben zu deinem Schöpfer, zu Gott. Und so versucht er immer, uns auseinanderzubringen und uns zu trennen von Menschen und von Gott. Und Jesus fasst das Ganze folgendermaßen zusammen, was ich gerade gesagt habe, in Johannes Kapitel 10, ab Vers 10 bis 11. Ich habe jetzt keine Folie dafür, aber hört es einfach mal zu. Und da sagt Jesus Folgendes: Ein Dieb, und damit meint er den Teufel, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Also das ist diese zerstörerische Seite des Teufels. Ich bin gekommen, um ihnen Leben in Fülle zu geben. Also Jesus will Leben in Fülle für dich. Und dann sagt er noch über sich selbst: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und das hat Jesus eben am Kreuz bewiesen, dass er wirklich bereit ist, sein Leben einzusetzen für dich, damit du ein Leben in Fülle hast. Also so kurz zusammengefasst, aber jetzt wollen wir eigentlich reinstarten in diese eine Sache, die wir tun können, die du tun kannst, die der Teufel hasst. Und dazu schauen wir in den Jakobusbrief, Kapitel 1. Jakobus, wer ist das? Jakobus war ein Bruder von Jesus und er hat zunächst gar nicht an Jesus geglaubt. Also er ist davon ausgegangen, Jesus ist genauso ein normaler Typ. Ja, die Kids würden sagen, genauso ein normaler Dude wie er. Aber er ist dann später drauf gekommen, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Und so hat er ihn später auch angebetet, genauso wie die anderen Christen, als den Sohn Gottes, den Gestorbenen und Auferstandenen. Und so wurde er sogar zu einem angesehenen Gemeindeleiter, und zwar von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Der theologische Begriff für diese Gemeinde ist die Urgemeinde. Das ist ein fester Begriff. Die Urgemeinde hat er geleitet. Und er war ein sehr demütiger Mann des Gebets und von einem starken Charakter. Und diese Dinge, die spürt man und schmeckt man sozusagen in diesem Jakobusbrief auch raus. Er ist sehr bodenständig und er spricht vom echten Leben. Er spricht vom echten Leben mit all den Kämpfen. Gleich in Kapitel 1 an und da steigen wir jetzt mitten rein. Und eben das, was er uns da mitgibt, kann unsere Perspektive gerade auf Schwierigkeiten total verändern und uns helfen. Und knüpft eigentlich auch an unsere Freudenserie an, weil es beginnt gleich mit dem Thema Freude. Okay, seid ihr bereit? Jakobus Kapitel 1 und wir werden ansehen die Verse 2 bis 4, also wir schauen eigentlich nur drei Verse an, aber die haben es ordentlich in sich und da lese ich gleich mal vor. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Okay, das schauen wir gleich nochmal, das ist ja interessant, oder? Oder komisch, ja. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Und dann noch Vers 4. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Okay. Huh. Naja. Interessanter Text, finde ich. Schauen wir doch mal den Vers 2 gleich nochmal an. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Das ist einmal schon etwas ungewöhnlich, oder? Sich freuen über eine Probe. Und eigentlich steht hier, also man könnte auch Probe übersetzen mit Versuchung. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchung hineinkommt. Dieses Wort Versuchung ist auch das, das uns begegnet im Vater unser. Und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns und stelle uns quasi nicht auf die Probe. Das ist dieses Wort. Und aber Achtung, Jakobus stellt auch in Vers 12 dann später klar, dass nicht Gott ist, der Versucher ist, sondern er mutet uns zu, dass wir in Situationen geraten, wo wir in Versuchung geraten. Also das ist schon ein gravierender Unterschied. Aber wir lernen oder wir sehen, es kommt. Ja, es steht nämlich hier, haltet es für eine reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in Versuchung oder auf die Probe gestellt werdet. Es steht nicht, falls zufällig mal vielleicht so. Ja, nein, es steht, wenn. Ja, nicht vielleicht. Und was auch steht, ist, dass es verschiedene Arten und Weisen sind. Also die Herausforderung, in die du hineintrittst, vielleicht morgen oder die dir begegnet, ist vielleicht ganz eine andere Sache. Oder das, wo du jetzt drin steckst, ist vielleicht ganz anders. Es gibt natürlich Herausforderungen, die eher kollektiv betreffen. Ja, es hat mit Gesellschaft zu tun. Auch zum Beispiel, ja, Corona ist eine kollektive Herausforderung, würde ich mal sagen. Eine Probe, wo wir herausgefordert werden, in unserem Glauben auch dran zu bleiben, verständnisvoll zu bleiben mit unseren Mitmenschen und so weiter. Also da, es ist mannigfaltig an Proben und Versuchungen, denen wir begegnen. Aber fix ist, Prüfungen, Schwierigkeiten, Drucksituationen, Versuchungen, sie kommen und das auch noch in verschiedenster Form. Ja, es ist jetzt nicht gerade das super Mutigste. Und darum ist auch so diese Spannung da. Ja, warum sagt er dann, freut euch? freut euch, wenn ihr in solche Situationen hineinkommt, wo ihr herausgefordert seid in eurem Glauben. Okay, aber wir sehen mal, wir sind alle betroffen und woher diese Freude stammt, das sehen wir dann im Vers 3. Wenn wir da weiterlesen, da merken wir, da ist schon ein Grund zur Freude, aber es ist nicht so easy cheesy, ja? Also kann man leider nicht sagen. Vers 3, ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Also hier ist eigentlich dieser Grund zur Freude. Schauen wir ein bisschen genauer hin. Ich habe mir mal gefragt, kann man das wirklich so übersetzen? Ihr wisst ja, habe extra nachgewühlt in den Büchern und so und hin und her, bin ich ganz schlau draus geworden und dann habe ich in vielen deutschen Übersetzungen nachgesehen und mindestens die Hälfte der Übersetzungen schreibt, ihr wisst. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst es. Und ich habe mir gedacht, ja, weiß ich das wirklich? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber war dir das so bewusst, ja, dass du, so wenn du in eine schwierige Situation reinkommst, du denkst, ja, jetzt freue ich mich aber, super Sache, schön, weil das, ja, Jakobus 1,3, das führt dazu, dass ich Standhaftigkeit entwickle. Ja? Ob so wirklich aktives Wissen ist, das weiß ich nicht so genau, muss ich ehrlich sagen. Und darum ist es gut, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wenn wir in Situationen geraten, eine neue Perspektive haben, eine richtige Perspektive haben. Okay, aber er geht einfach, vielleicht ist es auch so, das machen Prediger oft so, ja, ihr wisst das ja eh. Ja? Und alle sagen so, ja. genau. Und vielleicht ist es so auch so, wie er das schreibt. Ja? Und wir gehen einfach mal davon aus, wir wissen es, spätestens jetzt wissen wir es. Es ist erstaunlich. Es ist sehr erstaunlich. Aber dieses Potenzial für Freude steckt eben da drin, dass wir erkennen, Schwierigkeiten helfen mir, meinen Glauben auf eine neue, höhere Stufe zu bringen. Meine Geduld, meine Standfestigkeit auf ein höheres Level zu hieven. Und das bedeutet aber nicht, und das sagt der Jakobus nicht, dass das, was uns begegnet, schön ist. Ja, weil das kann ja echt grausam sein, was uns alles im Leben begegnen kann, was an Schwierigkeiten und Problemen auf uns zukommt. Ja? Also wenn du zum Beispiel monatelang, vielleicht jahrelang krank bist, dann ist das auch eine riesen Herausforderung auch an deinen Glauben. Ja? Festzuhalten an Gott und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Auch durch diese Zeit hindurch. Oder Beziehungskrisen. Ja? Oder wenn dir etwas an den Kopf geworfen wird, Verleumdungen oder irgendwelche Dinge, die wirklich falsch sind. Ja? Oder einfach auch im Alltag, ja, Versuchung, irgendwo etwas Falsches zu tun, vielleicht sogar, wenn Leute dich dazu anspornen oder drängen, es ihnen gleich zu tun. Das sind große Glaubenskonflikte, das sind große Herausforderungen und Proben und die sind gar nicht schön, ja, gar nicht schön. Also er sagt nicht, dass es schön ist, aber es ist eine Chance. Und da ist eben diese große Spannung drin, mit der wir umgehen müssen. Aber Ziel eben von Jakobus ist, dass unsere Perspektive verändert. Ja, das ist, dass Schwierigkeiten nicht etwas Hoffnungsloses ist, sondern dass es etwas auch Hoffnungsvolles ist, etwas, das uns eigentlich herausfordert und anspornt und so ein bisschen, wir wollen mehr Weitblick haben, zu sehen, okay, ich nehme das jetzt an, diese Challenge, ja, accepted, angenommen, und Gott ist mit mir. Und das werden wir jetzt dann auch gleich sehen. Also unsere Perspektive ist ja oftmals so, zumindest unterbewusst, okay, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann wird er schon dafür sorgen, dass ich nicht in Schwierigkeiten hineinkomme. Und gleichzeitig wird er auch dafür sorgen, dass ich im Glauben wachse. Ja? Und dann können wir vielleicht sogar ein paar Bibelstellen dazu nennen und sagen, ja, da steht er da und da und da. Aber wenn wir das Wort im Gesamten ansehen, dann merken wir schon, also Leid und Schwierigkeit wird nicht einfach ausgeklammert. Also wenn du mit Gott unterwegs bist, heißt das nicht, dass dir nie etwas Schlimmes widerfahren kann. Also da muss man schon das Gesamte sehen. Und darum sagt eben Jakobus ganz klar, nein, lieber Bruder, nein, liebe Schwester, wisse, dass Schwierigkeiten, das Proben, das Versuchung deinem Glauben und der Entwicklung deines Glaubens nicht entgegensteht. Deinem geistlichen Leben nicht entgegensteht, sondern eigentlich sogar das Gegenteil der Fall ist, dass es dir hilft, in deinem Glauben weiterzukommen. Mhm. Aber das ist wichtig, dass wir das wirklich wissen und ergreifen. Und ein Bibelkommentator, der beschreibt oder diese Tatsache folgendermaßen, da gibt es eine Folie dazu, genau. Er schreibt, Erfahrungen im Glauben haben etwas mit Anfechtung und Versuchung zu tun. Und weil Versuchung etwas mit Erfahrung des Glaubens zu tun hat, wird sie zur Freude. Also eben weiterzukommen im Glauben bedeutet auch eben in schwierige Situationen zu kommen. Und damit komme ich auch zum Predigt to go, dieser Predigt, also das, was du mitnehmen sollst unbedingt. Und zwar Versuchungen, Prüfungen sind deine Chance zu tun, was der Teufel hasst. Nämlich, und das schauen wir uns jetzt noch genauer an, festhalten an deinem Gott und deinem Vertrauen auf ihn. Und durch dieses Festhalten erlangst du eben eine größere Geduld, ja, größere Standfestigkeit, Ausdauer, das alles wird quasi gestärkt. Genau. Das kannst du schon eingeblendet lassen. Das Ziel vom Teufel wäre letztendlich, dass du, ich habe schon vorher darüber gesprochen, er will immer trennen, er will immer zerstören. Das Ziel wäre ja, dich herauszufordern und dazu zu bringen, dass du etwas tust, denkst, das dich und andere trennt, das dich und andere zerstört und das auch dich und in deiner Beziehung zu Gott trennt und stört. Ja? Also das wäre sein Ziel. Aber wenn du dieses Wissen hast, okay, ich verstehe, eine Herausforderung ist nicht per se immer, sie ist zwar eigentlich schlecht, aber sie kann mir gut tun, sie kann mich stärken, dann hast du den Willen festzuhalten. Und ich habe dieses Bild mitgebracht. Ich habe vor einigen Jahren schon diese Postkarte, ist eigentlich eine Postkarte, geschenkt bekommen. Darum ist das Bild auch nicht ganz scharf. Und das hängt bei mir beim Schreibtisch. Ich habe nicht gedacht, dass ich mir irgendwann irgendwo in einer Predigt auftaucht oder so. Das ist einfach nur dieses Bild festhalten. Und ich glaube, das ist das beste Bild eigentlich für diese Predigt, für das, was wir tun können, was der Teufel total hasst. Festhalten an unserem Gott. Auch wenn es schaut jetzt nicht gerade nach der leichtesten Übung aus. oder so fühlen wir uns dann oft so, hier hängt doch irgendwie jetzt ein wenig fest. Ich meine, glücklicherweise gibt es ein Seil. und das ist auch irgendwo so im Glauben. Also wenn wir fallen, da ist Gott, der uns fängt. Und das ist das Schöne, ja. Also, und da komme ich auch noch gleich drauf. Es geht nicht darum, dass wir der perfekte Freeclimber werden müssen, ja. So quasi ohne Seil. Und wir schaffen das. Nein, weil es ist nicht nur wir, sondern wir sind im Team mit Gott. Aber es geht letztendlich um dieses Festhalten, um dieses Ausharren, um dieses Dranbleiben. Darum geht's. Das ist so wichtig. Und das tut dem Teufel richtig weh, wenn wir uns nicht da einfach so trennen lassen, sondern sagen, ich möchte festhalten. Da ist eine Spannung, das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ich es eigentlich schaffen soll, aber ich bleibe. Ich bleibe. Und ich musste dabei an, auch durch das Bild natürlich ein bisschen inspiriert, an Sport denken. Ich muss mal eine kleine Umfrage machen. Auch im Chat könnt ihr reinschreiben. Wer von euch macht regelmäßig Sport? So sagen wir mal jetzt mehr als zweimal die Woche oder so. Ich muss halb aufzeigen. Ja, genau. Macht so, wenn es so. Ja, genau, also, aber einige, ja. Wir versuchen es. Wir sind alle am Weg so, ja. Also die wenigsten trauen sich so richtig so. Der Gerald ist nicht da und der kann wirklich. Und es ist so, wenn du Sport machst, dann ist es vielleicht eher so, dass du sogar Freude dabei hast, weil du weißt, aus deiner Erfahrung heraus, wenn ich das jetzt so quasi durchhalte, wenn ich das tue, dann denkst du vielleicht sogar in deinem Kopf an die zukünftigen Muskeln. Ja? Weil du das auch schon erlebt hast. Wenn ich da jetzt das noch ein bisschen weitermache und es ist eh schon zart und es tut irgendwie fast schon weh oder es tut weh, dann wird aber etwas rauskommen dabei. Ich werde fitter, ich baue Muskeln auf und genauso so ähnlich ist es auch eben bei diesem Festhalten. Ja. Wobei beim Sport ist es so, da begebe ich mich rein, freiwillig sozusagen. Aber bei diesen Proben, bei diesen Versuchungen, in die werde ich hineingestellt. Wenn du dir diesen ersten Vers anschaust, da steht nicht, dass du dich selbst reinbegeben sollst. Und das ist wichtig. Ja. Wir sollen nicht selbst uns in das hineinbegeben. So quasi nach dem Motto, ja, das steht ja in der Bibel, es ist gut, wenn man in Versuchung kommt, weil dann wächst der Glaube, ja, und jetzt bringe ich mich in alle möglichen dummen Situationen. Ja, bitte macht es nicht, weil das ist, da steht passiv, ja, also gebracht werdet, wenn ihr in solche Situationen hineinkommt und nicht hinein euch begebt. Also, ja, das unterscheidet es vom Sport. Aber dieses mit dem Durchhalten überwinden, und ich mag das auch nicht, und darum bin ich jetzt kein Sportfreak, ja, weil wer mag gern den Schmerz, ja, wer mag dieses dass dieses Dranbleiben. Aber es führt letztendlich zu Wachstum. Also es lässt sich, glaube ich, ganz gut vergleichen. So, und jetzt wollen wir noch diesen vierten Vers anschauen. Wie soll das quasi, wohin führt das, ja, diese Standhaftigkeit, und wie soll das funktionieren? Das wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Ich habe lange über diesen Vers gebrütet. Den Vers 4, ich lese das jetzt nochmal. Da steht, für mich ist leichter hier zu lesen, die Standhaftigkeit, ja, wiederum bringt das Werk zum Ziel. Also wörtlicher könnte man sagen, die Standhaftigkeit oder das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Ein vollkommenes Werk. Okay, was ist das? Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Okay, also ich habe einiges gebrütet über diesen Vers, verschiedene Kommentare gelesen und so weiter, Übersetzungen verglichen. Und was soll das bedeuten, reif zu sein? Was soll es bedeuten, dass nichts mehr fehlt? Wie soll das gehen, dass kein Makel mehr an uns gefunden wird? Ja? Ein vollkommenes Werk. Also klingt irgendwie so ein bisschen nach Perfektion, oder? Ich finde schon. Also klingt schon fast so, hey, wenn ihr das durchhaltet, dann kriegt ihr diese Standhaftigkeit und dann seid ihr mehr oder weniger perfekt. Das ist eigenartig. Es gibt sogar viele Übersetzungen, die schreiben vollkommen, dass ihr vollkommen seid. Und das klingt für mich auch ziemlich nach Perfektion. Aber wir schauen ein bisschen genauer hin. Was bedeutet dieses Vollkommensein in der Bibel? Ihr könnt mal beruhigt sein, es bedeutet nicht, dass wir perfekt sein müssen. Weil es ist wirklich schwierig, perfekt zu sein. Also ich habe perfektionistische Ader. Und je mehr ich mich damit beschäftige, merke ich, also das ist mal so ein bisschen gestört. Ja. Also wenn man Perfektionist ist, ja, gefährliche Sache. Und darum können wir beruhigt sein, es geht hier nicht um Perfektion. Und zwar kann ich das auch nachweisen. Zum Beispiel im Kapitel 3 schreibt der Jakobus, gleicher Brief, ein bisschen weiter hinten, schreibt er Folgendes im Abvers 1. Danke, Mario. Ich habe gesagt, es wird kompliziert, aber mit dem Drucken, und ich versuche es selber, aber ich glaube, der Mario macht das Thema so gut wie ich. Also Vers 1 bis 2, da steht, drängt euch nicht danach, Lehrer zu sein, meine Brüder. Ihr wisst ja, dass wir als Lehrer ein strengeres Gericht zu erwarten haben. Und jetzt kommt's. Denn wir alle machen oft Fehler. Wer beim Reden keine Fehler macht, der ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper im Zaum halten. Also wir alle machen oft Fehler, besonders wenn wir unseren Mund öffnen. Haben auch schon mal Predigt drüber gehabt. Ja? Da war das beste Gegenmittel, den Mund halten. Zwar Pflaster drüber bicken, können Sie sich noch erinnern. Das heißt, es geht nicht um Perfektion bei der Vollkommenheit. Es geht auch nicht darum, also es geht nicht um Fehlerlosigkeit. Es geht auch nicht darum, dass wir alles selbst wissen oder können. Das erkennen wir im Vers 5. Ich lese nochmal den Vers 4 und dann den Vers 5. Also da müsste die nächste Folie, glaube ich, sein. Genau. Also wir sind jetzt gerade beim Vers 4 und jetzt lesen wir den 5 auch dazu. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Und jetzt kommt noch Vers 5. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Das heißt, es ist nicht, dass wir so super toll sind, sondern es hat etwas zu tun mit Gemeinschaft letztlich, diese Vollkommenheit. Das hat etwas zu tun mit dieser Verbindung zu Gott. Ich habe es mal so aufgeschrieben. Gibt es auch eine Folie? Und zwar, Es geht bei Vollkommenheit und Reife nicht um Perfektion, sondern es geht um eine ungebrochene, vollständige Beziehung zu Gott. Und das ist das, was in diesem Wort vollkommen drinsteht. Das Wort bedeutet ganz. Nicht zerbrochen, sondern ganz. Und darum geht's. Also Vollkommenheit bedeutet, dass ich, um zum Bild zurückzukommen, du hältst an Gott fest. Und eigentlich hält er dich. Ich kann es jetzt leider nicht gescheit sagen, aber ich lege das Mikro schon weg. So. Also du hältst an Gott, du hältst an ihm fest und eigentlich hält er auch dich. Also es ist so quasi von beiden Seiten. Und darauf kommt es an. Dadurch kann man in diese Vollkommenheit reinkommen, weil das, was wir nicht sind, füllt er auf und macht uns ganz. Und darum auch Vers 5, in der sagt, wenn ihr nicht die Weisheit habt, wie gehe ich jetzt durch diese Versuchung, wie gehe ich durch diese Prüfung, ich habe keinen Plan, Gott, dann dürfen wir ihn bitten, im Glauben, dass er uns helfen wird, da durchzukommen. Also er füllt das auf, was wir nicht haben, zum Beispiel Weisheit oder die Hoffnung oder die Kraft, um durch das Ganze durchzugehen. Und das finde ich so tröstlich, ja, weil wenn wir in diese perfektionistische Schiene reinkommen, dann haben wir alle keine Chance, Leute. Ja. Dann zerbrechen wir quasi daran. Ja, ich freue mich so, es kommt eine Riesenversuchung und ich werde fallen. Ja, beziehungsweise ich werde irgendwie versuchen, es zu schaffen, aber wir geben natürlich unser Bestes, ja, nicht falsch verstehen. Aber wir sind angewiesen, ja, wir sollen festhalten, das, was wir tun können, das sollen wir tun, aber letztendlich auch wissen, es ist Gott, der mit uns ist, der uns hält und der uns durchhilft und durchträgt. Also es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um eine ungebrochene Beziehung zu Gott. Und genau das ist der Gedanke, wir kommen ja aus dem Philipperbrief, den wir auch gehabt haben im Kapitel 3 vom Philipperbrief. Und das möchte ich euch noch zwei Verse eben vorlesen, weil das ist genau das, was der Apostel Paulus auch beschreibt, sogar mit diesem Wort vollkommen drin. Und zwar Philipper Kapitel 3, die Verse 10 und 12. Und zwar steht dann da Folgendes. Paulus sagt, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus, und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Also er möchte die Kraft Gottes erfahren, das wollen wir alle, ja. Aber dann kommt das Zweite, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Also Paulus sagt eben, ich möchte das volle Paket. Ich halte mich an ihm fest, das volle Paket, die Kraft von Gott, aber auch, wenn es sogar in den Tod reingeht, auch sogar mit ihm sterben. Ziemlich radikal der Typ, ja, aber das war Paulus, so war er, den gab es gar nicht anders. Und dann Vers 12, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Ihm war es klar, das ist so quasi das Ideal. Ich bin nicht vollkommen. Und dann geht es aber weiter. Doch ich strebe danach, alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also er greift nach all dem, weil, was ist passiert? Eigentlich ist er schon von Christus ergriffen worden. Also das ist wieder dieses im Team, gemeinsam, mit Gott, gemeinsam. Und so noch einmal dieses Predigt to go. Versuchungen, Prüfungen sind deine Chance zu tun, was der Teufel hasst. Und zwar festhalten, festhalten an deinem Gott und festhalten an deinem Glauben zu ihm. Und der Rest, der kommt dann. Aber das ist letztendlich so dieses Element, das ich euch weitergeben wollte, diese eine Sache. Denkt an dieses Bild, ja. Vielleicht können wir es nochmal zeigen, dieses Festhalten, das ist letztendlich das, worum es geht. Keine leichte Übung, das ist auch der Grund, warum wir Gemeinschaft brauchen, miteinander auch füreinander einzustehen im Gebet. Wir überlegen und planen auch schon hinein ins neue Jahr, okay, wie können wir wieder unsere Kleingruppen stärken. Wir gehen mal davon aus, dass sich die Corona-Situation verbessern wird, aber uns ist bewusst geworden und ich vielleicht auch dir durch diese Trockenperiode, durch die wir durchgegangen sind, Gemeinschaft ist sehr umkämpft und schwierig. Es ist wichtig, wir brauchen das. Ja. Wir brauchen nicht nur Gottes Hand, sondern wir brauchen auch einander, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und zum Beispiel erinnern, weißt du nicht, hey, da war mal was, ja, Jakobus, da ist eine Chance, ein Perspektivenwechsel, auch was Schwierigkeiten angeht. Also wir müssen nicht perfekt sein, aber halte fest an Jesus, an deinen Gott, und er wird auch mit dir sein und dich halten. Ich möchte mit Gebet schließen. Vielleicht stehen wir gemeinsam dazu auf, dass wir haben vom Sport geredet, machen wir ein bisschen was für unsere Beinmuskeln. Wer kann natürlich, ja, nur wer kann. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der bist, der uns hält. Ja, das ist so gut zu wissen. Und verändere du unsere Perspektive, dass wenn wir in schwierige Situationen kommen, wenn wir herausgefordert werden, wenn Versuchung kommt, dass wir erkennen, das ist eine Möglichkeit, jetzt festzuhalten an dir und darin zu wachsen und geistliche Muskeln aufzubauen. Aber in erster Linie, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du uns hältst und dass wir nicht tiefer fallen können als in deine Hand. Das ist dieser Spruch, den man immer wieder hört. Aber es ist wahr, du hältst uns, wenn wir uns an dich halten. Und so danke ich dir für deine Treue und möchte ich bitten, dass du uns jetzt einfach auch begegnest in der Zeit des Gebets, des Lobpreises, dass wir gestärkt werden von dir durch deinen Geist. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.